Hallo Rüdiger.
Guten Morgen, Bernie.
Welche deutschen Wörter kannst du?
Welche deutschen Wörter? Rüdiger ist zum Beispiel sehr. Rüdiger ist, glaube ich, der deutscheste Name, den es gibt übrigens. Das wollte ich dir immer mal sagen. Wenn du den Namen kannst ausprobieren, Bernie. Wenn du den Namen Rüdiger dreimal hintereinander vor dem Spiegel sagst, wirst du sofort von einem Volkswagen überfahren.
Puh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Bücher. Ja, es ist der Brennerpass Book Club.
Book Club.
Ja, mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber sitzt er. Er ist der Many-Faced Actor, das Phantom der Distel und der aktuelle Guinness-Buch-Rekordhalter im Grüßen der Nachbarschaft. Es ist
der Mann ohne Pflichtspieltore,
Rüdiger Rudolf.
Guten Morgen, lieber Bernie. Heute hätte ich übrigens gesagt, wenn ich, pass auf, im Grüßen der Nachbarschaft, und dann rufe ich ja oft was zwischen rein. Und dann hätte ich jetzt, für mir gerade eingefallen, könnte ich rufen, hallo Frau Nachbarin, wollen Sie in unseren Podcast kommen?
Ja, stimmt, weil wir haben nämlich heute eine, wir sind ja, ich habe dein Intro ein bisschen gekürzt, weil ich dachte, aus Respekt auch für unsere Gäste.
Ja, das stimmt, das ist, Ja,
nee, stimmt, wir sind nämlich ein sehr talentiertes Viertel hier, ne? Wir sind ja auch das Romantikerviertel hier.
Wobei das den Begriff hat einer der weniger talentierten Mitglieder dieser Community, glaube ich, geprägt. Aber gut.
Ja, wieso?
Da möchte ich jetzt, ich gehe nicht ins Detail. Aber Romantik-Kids, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, ehrlich gesagt. Ja gut, es ist natürlich.
Eichendorf, Schlegel, Novalis.
Das stimmt, aber.
Das kommt einfach von den Straßennamen.
Ja, das stimmt, da ist was dran. Wobei hier auch die Borsigstraße ist, ja, dem Lokomotivenkönig.
Weniger romantisch?
Weniger romantisch, sondern eher. Genau, hochofig. Ich weiß nicht, ob das jemals so gefeatured worden ist. Also es gab ja auch mal eine Zeit lang so Aufkleber mit Romantik, Kiez und so. Ja.
Wir hatten Merch.
Ja, richtig, wir hatten Merch. Den Merch, also darauf spiele ich an, wer das so versucht hat zu pushen.
Ach, du meinst ein Mitglied unserer Community, den We Don't Talk About Him.
Ja, genau.
Über den. Oh, hör. Gesponsert sind wir von der Imkerei Peschel Biederer in Laberweinting.
Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten. Eines der wenigen Male, dass Bernie Meyer mir ein Zeichen mit seinen Augen geben musste, dass ich das hinten anfüge. Ich habe noch gerade an andere Dinge gedacht. Ja,
ja.
Ich bin da.
Ja, neulich hast du Tee getrunken dabei. Das war natürlich gemeint von mir, dich gerade dann. Aber du hättest eigentlich wissen müssen, so vom Ablauf her, dass es kommt. Ne?
Ja, ich bin noch nicht so ganz drin im Brennerpass.
Unser Thema heute, Brennerpass Book Club. Wir haben einen Gast, nämlich die wunderbare Dilek Güngör aus unserer Nachbarschaft.
Aus unserer Nachbarschaft.
Sie ist Journalistin und Schriftstellerin und hat ein wunderbares Buch geschrieben, Vater und ich.
Genau.
Und darüber werden wir mit ihr reden, aber auch, was sie sonst so liest, was wir gerade lesen. Der Brennerpass cool. Book Club. Aber wir müssen anfangen mit echter Hörerpost, Rüdig. Rüdig. Ah. Ich kürze jetzt einfach mit Rüdig ab. Ist das okay für dich?
Rüdig, weiß nicht.
Klingt Rüdig, so. Rüdig.
Rüdig, rühr dich.
Ich weiß auch nicht mehr, ob ich jetzt Rüdig gesagt habe. Okay, Rüdig.
Du, sowas passiert mir ständig auf der Bühne, ja.
Unser Hörer Anti schreibt mit Doppel-T. Ihr seid in der letzten Folge, ist schon ein paar Wochen her, nennen wir es mit etwas vagem Politikwissen eingestiegen.
Oh Gott, ich habe jetzt schon Angst.
Ja, da ging es nämlich darum, dass ich gesagt habe, die Linke ist doch im Bundestag. Und du so, nee, die hat doch unter 5%. Und ich so, nee, da gibt es so eine Sonderklausel. Und, und du so, ja echt, nee. Und ich so, nee, wir müssen noch nachschauen, keine Ahnung. Oh. Und, und jetzt sagt Anti, da muss ich mal ein wenig klugscheißen. Die Linke hat bei der Bundestagswahl nur 4,8% oder so geholt und ist damit an der 5%-Hürde gescheitert, könnte man meinen. Aber die Linke hat 3 oder 4 Direktmandate ergattert und zieht deshalb mit 39 Mannen und Frauen in dieses Parlament chinesischen Ausmaßes ein, nennt er das. Mhm. Ich weiß nicht, was er damit meint.
Naja, unser Bundestag ist eines der größten Parlamente der Welt.
Ach so, die Größe ist
gemeint. Einfach nur die Größe, genau.
Ich habe jetzt eine Einparteiendemokratie gedacht und da wurde es mir nicht so klar.
Es geht, glaube ich, nur um die Mannschaftsstärke.
Warum ist das so, fragst du zu Recht.
Und Frauenstärke.
Ich zitiere weiter. Warum ist das so, fragst du zu Recht. Ich habe keinen blassen Schimmer, deshalb würde ich euch bitten, dieses Mysterium vielleicht mal im Podcast aufzudröseln. Ja,
genau. Boah, das finde ich super. Vielleicht sollten wir mal so eine Ecke machen, eine Ecke im Podcast. Jetzt wird es nerdig. Wo wir uns so Dinge, die man eigentlich wissen müsste, das wäre doch ein Thema für uns. wo man so auch so basisdemokratisches Grundwissen, wie funktioniert die, da kennst du dich auch schon viel besser aus als ich bestimmt, aber so, weil ich erinnere mich, einmal kamst du vom Friseur wieder, da warst du ganz erbost, weil deine Friseurin so erbost war, weil sie rausgefunden hatte, das wird jetzt hier zum Friseurinnen-Bashing, das ist auch nicht gut, fällt mir gerade auf. Nee, aber auf jeden Fall, wer so eigentlich das Staatsoberhaupt ist und solche Sachen. Mhm. Und ich habe ja immer mal so die Vorstellung,
sie dachte, das wäre der...
die Bundeskanzlerin. Aber ja. Nicht der Bundespräsident. Aber ja, genau. Und solche Sachen. Aber da bin ich auch, da das vielleicht, wir müssten uns vielleicht so, oder ich müsste mir mal so ein Lexikon kaufen. Eigentlich so für 12- bis 14-Jährige, wie funktioniert Basiswissen, unser Staat.
Ja, und dann kannst du immer eine Kolumne, kriegst eine Kolumne und kannst pro Sendung was daraus vortragen.
Das wäre doch.
Wie wär's?
Wäre das was?
Ich weiß nicht. Soll ich dir die Antwort jetzt geben?
Ach so, ja, bitte, gerne.
Ja, okay. Also erstmal waren es 4,9%.
Ja.
Und 39 Abgeordnete ist richtig. Und es gibt im Grundgesetz, im Bundeswahlgesetz natürlich, eine sogenannte Grundmandatsklausel. Ne?
Ah.
Und das besagt, dass Parteien, die mindestens 3 Direktmandate gewinnen, quasi in den Bundestag einziehen dürfen, auch wenn sie unter 5% geblieben sind. Und die Linke hat wohl schon mal von dieser Klausel profitiert. 1994 war es quasi via PDS, nicht PDF, ne, wenn man sonst, man sagt oft, schick's mir via PDF, aber das war via PDS, you remember?
Mhm.
Genau, und da gab es 4 Direktmandate in Berlin. Diesmal waren es 2 in Berlin und 1 in Leipzig Süd. Und in Berlin, glaube ich, war es Treptow-Köpenick mit dem Herrn Gysi. Gysi? Gysi sagt man nicht.
Gysi. Gysi, ja. Gysi, nein.
Und ich glaube, da war es noch Lichtenberg, ne?
Mhm.
Ein Herr Lötsch.
Mhm.
Wirklich interessant habe ich aber da gefunden, dass es gibt auch noch eine andere Klausel, und zwar es gibt so eine, die 5%-Klausel gilt auch nicht für Minderheitenparteien.
Und
es gibt in Schleswig-Holstein die den Südschleswigschen Wählerverband, SSW. Da sind Friesen und Dänen drin.
Mhm.
Genau. Und die haben in Schleswig-Holstein so viele Stimmen bekommen, dass sie auch mit einem Mann in den Bundestag einziehen dürfen.
Genau.
Ja, das wusstest du.
Irgendwie habe ich das schon mal gehört, ja. Ich war auch schon mal auf Tournee da oben in Översee, hieß das, glaube ich. Das ist dann wirklich fast an der dänischen Grenze.
Ja, wo warst du nicht schon auf Tournee?
Wo war ich nicht schon auf Tournee, Bernie Meyer?
Ja.
Ja.
Dann wollte ich eigentlich noch über ein bisschen Tone-Deaf-Artikel in der Süddeutschen reden, aber ich glaube, ich lasse das. Da geht es darum, der England-Korrespondent, der London-Korrespondent schreibt, dass die Woke-Debatte, also quasi der Amoklauf der Woke Menschen den Monty Python-Leuten verbietet, noch richtig witzige Dinge zu machen und die schon alle nichts mehr so richtig sagen. Und Terry Gilliam hat nämlich das Netflix-Special von unserem Freund Chappelle, Dave Chappelle, empfohlen, und da gab es wohl irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wenn man so Woke-Debatten aufmachen will, kann man ja, fair enough. Linker Empörungsmob oder was da gerne für Sachen verwendet werden, kann man alles machen. Man wird ja auch manchmal ein bisschen übertrieben und ist ja völlig okay, aber ich finde, dann sollte man es nicht an Monty Python festmachen. Ne? Am besten, man ist selber jung und vielleicht nicht unbedingt seit 38 Jahren London-Korrespondent, und man schreibt über junge Leute, die gern, denen es vielleicht politisch zu korrekt ist. Nicht Terry Gilliam, finde ich, das ist nicht.
Genau.
Ja. Ich habe ja Terry Gilliams Autobiografie übersetzt, und schon da ist mir die eine oder andere Sache, kam mir sehr etwas knorrig vor, um es mal vorsichtig zu sagen.
Du, andererseits, ja. Gut, die Süddeutsche schreibt darüber, im Fernsehen läuft Wetten, dass, und Schlag den Rab, sondern TV Total kommt, ist, wir sind ja eh.
Mit Sebastian Puff, Paff.
Ja, mit
acht. Heißt der Puff, Paff ist ein Künstlername, weil er so draufhaut oder so. Weißt du, so wie in dem Batman, Puff, Paff.
Vielleicht. Puff.
Meinst du nicht?
Kann sein. Vielleicht ist das die Schlagfolge seiner Pointen.
Wie findest du den?
Weiß ich nicht.
Weißt du nicht?
Nein.
Du sagst das Rücksicht auf Kollegen oder weißt du es wirklich nicht?
Beides. Ich weiß es auch wirklich nicht so richtig.
Ich weiß es auch nicht.
Ja.
Ich weiß, wer das ist, aber das war es eigentlich schon.
Ich fand ganz lustig, dass unser bekannter Donny O'Sullivan ein Bild von ihm gepostet hat und drunter geschrieben hat, Leute, das bin ich nicht. Und dann fiel mir mal auf, das stimmt, das ist ein bisschen ähnlich, sind sie sich vielleicht.
Fair enough.
Fair enough.
Ich möchte mal sagen an alle Gamerheads da draußen.
Ja.
Ich spiele gerade Guardians of the Galaxy.
Ja. Huh?
It Flarkin, die sagen nämlich statt fucking immer Flarkin. It Flarkin makes me sick in the stomach.
Ach so?
Ja, das hat irgendwie so eine, weiß nicht, was ist das für eine Motion, also macht mir Motion Sickness. Also ich bin ein bisschen seekrank davon.
Sind wir jetzt bei Phoebe Bridges? Nee, genau. Ja.
Ja, das nice. Ist. Nein, das hat damit nichts zu tun. Gut. Aber ich habe mir gestern erst die Coverversion, die ich selbst mal von Phoebe Bridges Motion Sickness gemacht habe, angeschaut. Die lag noch irgendwo auf meinem iPhone rum und fand sie gar nicht so schlecht.
Na siehst du.
Habe ich mal selbst zu loben. Nee, ich wollte nur sagen, also das ist ein gutes Spiel, macht Spaß.
Ja.
Schöne, zumindest auf Englisch, schöne Synchro auch. Nur irgendwie, wenn es jemand auch so geht, der das spielt und dem auch schlecht wird dabei, aber bei anderen Spielen nicht übel wird, das soll er, möge er oder sie mir schreiben, weil das würde mich interessieren, warum das gerade bei dem Spiel so ist.
Ja. Hast aber du denn das Gefühl, dass die Bewegung der Figur an sich speziell ist? Tut die Dinge, die, ich weiß ja, dass du da ein Faible für hast, seit diesem Half-Life, also nicht Half-Life selber, sondern etwas mit der Half-Life-Engine, wo man so wo die Schwerkraft so durcheinander war, da warst du doch so ein großer Fan von. Erinnerst du dich? Wovon, nee. Weißt du nicht, wovon ich rede?
Nee.
Das muss drauf gewesen sein im ersten, Half-Life, also nicht Counter-Strike, nicht, aber auch ein unter der gleichen Engine laufendes Derivat dieser, da warst du ganz begeistert von. Da konnte man so die Dimensionen wechseln, glaube ich.
Okay.
Alright. Ah, da hast du mir schon mehrfach von erzählt. Ich muss das mal nachgucken.
Ja, ich muss mal drüber nachdenken. Okay, bevor Dile kommt, nochmal zwei Dinge. Ich habe Inside FC Bayern oder Inside the Legend FC Bayern Amazon Prime Doku.
Siehst du, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Also weggebinged wie nix.
Wirklich? Ja.
Ist natürlich schon so ein bisschen, das ist so ein bisschen Marketingformat von FC Bayern. Ist auch sehr glatt gebügelt. Aber man kann doch schon genauer hinschauen und ein paar Sachen sind mir aufgefallen. Ich möchte kurz meine Findings kurz an dich loswerden.
Ja, ganz kurz. Es sind mehrere Folgen und wo dann so Inside.
Der FC Bayern wird so Last Dance-mäßig über eine Saison begleitet. Also diese kritische Saison, auch die letzte von Flick.
Ja, okay.
Und nebenbei gibt es halt so.
Mit Corona und allem.
Ja, genau. Mhm. Leute werden halt porträtiert. Mal hier Hoeneß, mal Rummenigge, mal Kahn. Mal irgendwie der Champions League Niederlage im Finale in Barcelona, mal der Champions League Gewinn, also so mit so Exkursen quasi.
Okay.
Ja, wie gesagt, es ist schon sehr, sehr, sehr glatt gebügelt, aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut und hinhört, kann man schon auch was lernen.
Ja.
Ich werde dir mal meine wichtigsten
Findings. Ja, was hast du gelernt, Bernie?
Ja. Ich habe gelernt, dass Alfonso Davis, also dass der ist gebaut wie ein Wrestler. Der ist, also erstens mal.
Was hast du gesagt, der ist gebaut wie ein?
Ja.
Ja.
Der ist ja wahnsinnig schnell. Der gewinnt auch so jeden Sprint und sonst irgendwas. Auch die internen Fitness-Tests. Er heißt, glaube ich, Alonso Davis, nicht Alfonso Davis. Nee, er heißt Alfonso. Ich habe schon richtig gesagt. Ich traue meiner eigenen Expertise schon nicht mehr im Thema Fußball.
Naja.
Und der ist gebaut wie ein Wrestler, ist aber trotzdem so irre schnell. Und natürlich zieht er wie alle Fußballspieler bei jeder Gelegenheit in dieser Doku sofort das Leibchen aus. Und meistens auch die Hose.
Was?
Also es gibt viele Unterhosen-Shots.
Nice.
Ja. Zweites Finding, Thomas Müller, von dem gleich in der ersten...
Ach, das war schon ein Finding, okay. Ja,
in den ersten 3 Minuten gesagt wird, okay. Er ist nervig, bestätigt es über die ganze Serie. Thomas Müller ist wirklich nervig, mit dem willst du nicht in einer Mannschaft spielen.
Aber er zeigt doch immer seine Füße.
Ja.
Hast du es nicht mehr... Thomas Müller hat vor einiger Zeit mal auf Twitter oder sonst wo oder Insta ein Bild seiner geschundenen Fußballerfüße gezeigt, was teilweise Bewunderung, aber auch ein bisschen Ekel hervorgerufen hat bei vielen Leuten. Ja.
Und der ist auch, also einer, er ist auch jemand, der sehr unsympathisch rüberkommt. Ah. Nicht, aber ein bisschen unsympathisch. Der hat so wirklich, also die Mannschaft ist ja sehr, die scheint sich gut zu verstehen. Das sind alles ganz, ganz nette Typen, haben eine gute Chemie, scheinen gut miteinander auszukommen, haben tatsächlich so ein bisschen, was man diesen Zusammenhalt nennt. Also es ist eigentlich schön zu sehen. Wer weiß, wie es wirklich aussieht, aber zumindest wirkt es ganz authentisch.
Das ist kein Flickenteppich.
Aber er ist wirklich jemand, der so dieses bisschen so diese Bayern-Arroganz so vereinnahmt, also verinnerlicht hat und
lebt,
ja. Das haben wir gesagt. Dann muss man sagen, Salihamidzic, wenn man zuschaut, denkt man, okay, das könnte ich auch.
Aber ist das, ja gut, aber das ist ja vielleicht auch Dinge, die so schwer sind, so leicht aussehen zu lassen, zeigt vielleicht auch den besonderen Profi.
Vielleicht ist das die Kunst. Bernie Neuer. Und dass der Flick wirkt die ganze Doku über wie eine sehr geplagte Seele.
Kommt
sehr sympathisch rüber.
Sympathisch, wollte ich gerade sagen.
Kommt gut mit der Mannschaft zurecht, merkt man auch, aber sehr geplagte Seele. Sehr schwermütig wirkt er die ganze Zeit.
Und Lieblingsserie Ted Lasso.
Darüber wurde nicht gesprochen.
Ach, siehst du, jetzt bin ich schon wieder interessiert, das zu gucken. Naja.
Und was ich gut finde bei diesen Corona-Geisterspielen, um die es die meiste Zeit geht, hast halt wirklich auch immer, hörst du alles von der Tribüne. Und wieder, da wird halt echt geflucht wie in der Kreisliga. So, leck mich doch am Arsch, Schiri! Das ist halt wirklich toll, das macht Spaß, weil alle so leicht kurz ausfällig werden, also sogar so ein Rummenigge oder so.
Sogar ein Rummenigge wird ausfällig.
Und dann muss ich sagen, dass Oliver Kahn in dieser Doku wirklich, also in dieser Doku werden viele belanglose und langweilige Dinge erzählt, aber niemand fasst sie noch so langweilig zusammen wie Oliver Kahn. Also
wirklich?
Das ist quasi die menschgewordene Rhetorikmaschine.
Aber hat man ihn nicht eigentlich, als er jetzt anfing, im Fernsehen zu co-moderieren, zu kommentieren, ihn eigentlich relativ unterhaltsam empfunden? Also ich zumindest?
Also, das, ja, kann sein. Ja, ich kann mich nicht mehr so recht erinnern, aber profilloser als in diesem Format geht es eigentlich nicht.
Also er ist das Phantom des FC Bayern.
Also da muss man sagen, da ist Rummenigge ist da wirklich, Rummenigge ist ein Succession-Charakter dagegen.
Du. Ja, ist das schon eine Überleitung?
Das ist schon eine Überleitung, genau. Succession.
Mein Gott, Bernie Meier.
Folge 4. Wir haben nicht mehr viel Zeit, bevor Frau Güngör kommt.
Ja.
Aber ich möchte sagen, dass die Handlung von Succession driftet langsam ins Absurde.
Ja. Aha, warum?
Ich verstehe es auch zum Teil nicht mehr genau.
What? Warum?
Naja, also dieses Shareholder-Meeting,
ja,
wenn du mal über die letzten zwei Staffeln, das ist manchmal wichtig, manchmal ist es nicht wichtig, manchmal ist es in einer Woche, manchmal kommt es bald, manchmal ist es in einem halben Jahr. Also und dann tatsächlich, wer ist wichtige Shareholder? Plötzlich ist Adrian Brody, den ich fälschlicherweise als Journalisten bezeichnet habe, er ist auch ein wichtiger Shareholder. Plötzlich taucht Adrian Brody auf und ist quasi so der wichtigste Shareholder.
Der wichtigste, ja, wird das also gesagt, aber hat
einer der wichtigsten.
Einer der wichtigsten, ja. Und ist interessant, auch mit 4%.
Ja, kommt aus dem Nichts quasi.
Er kommt, also er ist, ja, es stimmt.
Und im Prinzip ist er, unterzieht er Kendall und Roy.
Im Test.
Logan, meine ich natürlich, Kendall und Logan, so einen Härtetest, ne?
Ja,
was man, halten die aus?
Das, aber wirklich.
Und Spoiler, geht so.
Geht so. Ja.
Ja, aber das ist schon ein bisschen irre, oder? Dass die so für Optics und egal, was jetzt mit ihnen gerade ist, dann einfach dahin fliegen auf eine obskure Insel, keiner weiß, wo es ist.
Naja gut, sie scheinen ihn ja zu kennen. Und ja. Es geht um alles, glaube ich. Es geht einfach mal um fucking alles.
Ja. Und dann
fandst du das unlogisch, dass sie das machen?
Ich fand es ein bisschen so Deus Ex Machina. Kommt halt, weil man es gerade gerne hätte. Auch so, zum Beispiel in der letzten
Folge. Weißt du, schade. Also ich, ja.
Auch so Charakterentwicklung. Ich meine, dieses Candle down, Candle up, Candle down. Schiff in Position, Machtposition, sofort wieder zurechtgestutzt auf irgendwie Atlatus Rolle. Roman, letzte Folge noch so, das kannst du nicht machen mit Candle. Jetzt wieder, okay, wir suchen was Candle wirklich, wirklich reinreitet. Nämlich ein
Tattoo Man,
ja. Ich finde es ein bisschen hin und her, aber ich wollte eigentlich auch schließen mit, eigentlich ist es mir wurscht, weil es ist Succession und ich schaue den an. Du kannst die einfach 4 Stunden in den Raum setzen und die Kameras drauf und ich schaue mir das trotzdem an.
Auf jeden Fall. That being said, ich habe ein bisschen gedacht, auch nach unserem letzten Podcast, nachdem ich die Folge erst gestern gesehen habe, dass du, nee, es hat nicht geklingelt, ne? Dass du sagst, ich habe ein bisschen mehr Begeisterung erwartet, Bernie. Weil ich gedacht habe, dass diese Folge alles liefert, was wir in der letzten Folge gesagt haben. Wir wollen Ortswechsel.
Ja.
Haben wir gekriegt. Ich habe gesagt, ich will Helikopter. Ich will nonchalantes Einsteigen in Flugzeuge oder Helikopter. Wir haben beides gesehen, Bernie. Die sind mit großen Autos, da habe ich natürlich überhaupt kein Interesse mehr dran, in Manhattan zum Helipad gefahren, sind in 2 verschiedene Hubschrauber gestiegen und sind dann mit dem Hubschrauber zum Flugzeug und von dort aus zu einer privaten Insel geflogen.
Aber mit 2 verschiedenen.
Mit 2 verschiedenen, was dem Shareholder auch nicht entgangen ist. Es wurde eine Menge eingelöst. Und was mir wahnsinnig gefallen hat an dieser Folge ist, was Logan und Kendall nicht miteinander reden. Ich meine, entschuldige mal, wie lange werden die nebeneinander in verschiedensten Situationen, sobald Adrian Brody mal kurz telefonieren geht, nebeneinander sitzen lassen und sie finden keine Worte, sie sagen nichts, es sind minutenlang nur Blicke. Ist das, also so, es klingt jetzt wie ein Trick und mal gucken, ob wir das mal auch können, aber das war so, mir hat das extrem gefallen.
Gut, ich habe auch meine Argumentation falsch aufgezogen. Ich wollte nämlich sagen, das hat mir nicht gepasst, Mecker hier, Mecker da, aber am Ende, it was a blast.
Ja.
Ah. Ja, und du hast natürlich jetzt mir eigentlich, du hast mich jetzt quasi in die Mecker-Ecke gestellt, zu Recht auch, und jetzt stehst du da, es hätte mir die Folge gar nicht gefallen, aber mir hat sie sehr gut gefallen und ich fand die Hinzunahme von Adrian Brody sehr, aber auch nötigen frischen Wind, finde ich.
Ja, finde ich auch. Ich fand Adrian Brody, er hat mir sehr gefallen.
Der Eight Layers Man.
Ja. Ist er? Nennt man ihn so?
Nee, der hat acht Zwiebelschicht, dieser Zwiebellook, weißt du?
Ach, die Mütze, diese bisschen.
Acht Schichten hat er an, glaube ich.
Der war so ein bisschen, auch sein Hoodie, also blödes Ding, aber der würde hier in Berlin jetzt auch nicht weiter auffallen. So, und das, aber er spielt den Superreichen, spielt er auch mit den Klamotten locker weg, finde ich. Den Megareichen, der nur, weil die Aktien ein paar Prozente fallen, um 350 Millionen leichter wird.
Ja, jetzt haben wir auch neben Wes Anderson endlich dann einen zweiten Regisseur, wobei ich gar nicht weiß, wer die Folge gemacht hat, der weiß, wie man Adrian Brody einsetzt. Ja. Oder die, vielleicht war es auch eine Regisseurin. Ich glaube, es war aber ein Regisseur. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Die werden ja auch von unterschiedlichen Leuten gedirected, ne?
Genau.
Aber von Succession kommen wir jetzt quasi zu unserem Studiogast, nämlich die angekündigte Dilek, und ich gucke es jetzt nochmal, Güngör, spreche ich das richtig aus? Ja. Es gibt sicher eine authentische Art und Weise, das auszusprechen, aber
ich glaube, ich spreche es selber noch nicht mal richtig aus.
Ja, stell du dich doch mal vor.
Also auf Türkisch würde es heißen Güngör, aber das sage ich natürlich nicht. Ich sage Güngör oder Güngör, Güngör, ich weiß auch nicht.
Ja, aber mit so einem sanften R am Ende, das betont, das würde man schon.
Ja, machen. Ich glaube, ich mache schon ein gerolltes R mittlerweile, aber ich habe auch schon Güngör gesagt, glaube ich.
Dilek ist Journalistin und Schriftstellerin und lustigerweise, ich weiß nicht, wie lange wohnst du schon in dieser Nachbarschaft, so roundabout?
15 Jahre, glaube ich.
15 Jahre, siehst du? Also
wie jeder anständige Mensch in dieser Nachbarschaft.
Mindestens 15 Jahre, ja.
Ja.
Wir kennen uns auch vom Sehen, wir haben gemeinsame Bekannte, zum Beispiel Rüdiger, aber wir haben noch nie wirklich miteinander gesprochen und bis vor kurzem wusste ich auch überhaupt nicht, dass du Bücher schreibst. Und das habe ich aber auch nicht durch Rüdiger erfahren, sondern durch unsere gemeinsame Bekannte Daniela von der Buchhandlung Montag.
Ah.
Ja. Und das ist natürlich erstaunlich, weil die Buchhandlung Montag ist nicht, man könnte es mal glauben, wenn man uns zuhört, aber die ist nicht hier im Kiez, ne? Die ist ganz woanders.
Ja.
Ja, also ganz woanders.
Ganz woanders, aber für uns, für Bernie Meyer, der ja, wie wir ja schon öfter im Podcast gesagt haben,
alles nur zu Fuß geht.
Alles nur zu Fuß macht. Aber es ist, man kann es noch laufen. Man kann es noch laufen.
Ja, also ich fahre es mit dem Fahrrad.
Okay.
To be fair.
Ja.
Genau. Und Dilek, du hast jetzt ein Buch geschrieben, das es auf die Longlist des Deutschen Buchpreises geschafft hat, oder?
Mhm.
Was muss man machen, wie viele Leute sind, also das ist jetzt keine despektierliche Frage, weil ich weiß es einfach nicht, wie viele Bücher sind auf so einer Longlist?
Das war die erste Frage, die mein Mann gestellt hat. Wie viele Leute waren da?
wie müssen wir diesen Erfolg einschätzen?
Genau. Lohnt sich überhaupt, sich
Lohnt sich überhaupt, darüber zu reden?
ich glaube 200 irgendwas. Also der Verlag schickt Manuskriptproben ein.
Das heißt,
du sagst dem Verlag, bitte schickt doch was von mir ein.
Es ist noch nicht so, dass jetzt Dussmann nur einen Tisch machen könnte mit Büchern auf der Longlist. Der Tisch wäre zu groß. Das sind jetzt Fragen.
Nee, auf der Longlist sind am Ende dann 20 Titel.
Ah, aber eben,
genau, aber der Verlag schickt für dich,
okay.
Ich weiß nicht, ob Autoren oder Autorinnen selber was einschicken können. Der Verlag schickt es ein. Und dann gibt es eine Jury. Ich glaube, dieses Jahr waren das 6 Leute. Ich weiß es gar nicht genau. Und die wählen dann 20 Titel aus. Die kommen auf die Longlist.
Okay.
Und dann hungert man da so 4 Wochen vor sich hin und wartet, ob man vielleicht nicht doch auf die Shortlist kommt. Und will aber gar nicht dran denken und denkt doch die ganze Zeit dran.
Oh, das kenne ich gut.
Das ist die Hölle.
Mhm.
Kennst du von deinen zahlreichen Aufenthalten auf der Longlist, ne, des Deutschen Bücherpreises?
Casting. Wenn du ein Casting hast und dann hörst du, okay, Rüdiger, es sind außerdem noch 2 andere oder 3 andere.
Nein, ich weiß.
Genau das.
Also 20 Leute, das ist ja dann nicht 20 Bücher, ne?
Das ist schon toll, ja.
Das ist schon ziemlich toll.
Ja.
Wow, das ist super. Und auf der Shortlist sind dann noch?
6.
6.
Und für die wird es dann nochmal härter. Die sitzen dann alle gemeinsam im Römer dann an dem Abend, an dem verkündet wird, wer gewonnen hat. Und dann wichtig aus dem Umschlag. Also ich glaube, ich hätte einen Herzinfarkt gekriegt.
Am Römer, weil das dann alles mit der Frankfurter Buchmesse zusammenhängt?
Genau, die Buchmesse beginnt danach. Okay. Und dann sitzen die da alle und dann gibt es erstmal Dankesworte und die Jury und so weiter. Und dann hat gewonnen in diesem Jahr, und dann sind wahrscheinlich alle schon vom Stuhl gekippt, bis der Name verlesen wird.
Mhm.
Das ist dein viertes oder fünftes Buch?
Es ist, glaube ich, mein fünftes Buch und mein dritter Roman.
Okay. Was waren die Nicht-Romane?
Die Nicht-Romane waren Kolumnensammlungen aus der Berliner Zeitung.
Mhm. Da hattest du eine Kolumne?
Da hatte ich eine Kolumne, ich glaube, so 10 Jahre. Also unterschiedliche Kolumnen. Und die erste Kolumne, nee, die zweite Kolumne.
Das war das Unter uns, ne?
Genau, das war die zweite Kolumne, die sind dann gesammelt als Buch erschienen.
Ja.
Und worum ging es in der Kolumne?
Familie, weitesten Sinne. Also einfach so Alltag. Und natürlich spielte das in einer deutsch-türkischen Familie. Wobei ich immer das Gefühl hatte, das Türkische spielt jetzt gar nicht so eine vordergründige Rolle, sondern natürlich essen die dann halt irgendwie was Türkisches oder die reden mal über eine Türkei-Reise, weil man das halt tut in der türkischen Familie. Aber ich hatte das Gefühl, die wird von außen schon gelesen, so als Beitrag zu deutsch-türkischem Leben.
Hm.
Wie halt alles, was ich mache, ne?
Ja.
Ja.
Aber das ist lustig, es erscheint mir total logisch, weil das ist ja auch ein bisschen auch bei, oder ist das bei, jetzt komme ich direkt schon auf das Buch, oder wolltest du erst noch was anderes fragen? Das ist ja bei Vater und ich, ist das da schon eigentlich anders? Weil es ja eigentlich genauso ist, wie du beschreibst. Man redet über die Dinge in der Familie oder in dem Fall halt über dein Verhältnis mit deinem Vater. Und das Türkische sozusagen oder die Geschichte oder dass dein Vater in den 70er Jahren nach Deutschland als Gastarbeiter gekommen ist. War das Absicht oder ist das, nee, was heißt Absicht?
Aber Rüdiger, ich habe die Frage nicht verstanden.
Nee, ich habe schon verstanden. Also es ist tatsächlich.
Aber kannst du es für mich nochmal
kurz? Ja.
Weil ich tatsächlich weiß nicht, was du sagst.
Ja, weil ich noch nicht zu Ende bin. Weil die Frage ist eigentlich, ja, war das Absicht, das zu schreiben? Ging es um Familie oder ging es um das Türkische? Oder beides?
Ich kann ja eigentlich gar nichts schreiben, wo nichts Türkisches drin vorkommt. Also dann müsste ich mich selbst auch, dann müsste ich in Figuren, dann müssten die Katrin heißen oder Heike oder dann müsste das in dem Milieu spielen, was ich zwar kenne, aber eigentlich nicht meine Lebenswelt ist. Und das mache ich eigentlich nie. Also alle meine Bücher sind total eng an meinem eigenen Leben dran und an meinen eigenen Erfahrungen, weil ich auch das Gefühl habe, ich denke mir ungern Dinge aus. Also ich erfinde ungern Dinge und ich schreibe sehr gerne über Dinge, die mir sehr vertraut sind, die ich sehr gut kenne, wo ich nicht recherchieren muss, wo ich mir absolut sicher bin, auch vom Gefühl her, das ist so stimmig und das kann, das ist realistisch und so wird es gewesen sein und so ist es wahrhaftig. Und natürlich ist dann der Vater im Roman, so wie mein richtiger Vater, als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen in den 70er Jahren. Aber das ist gar nicht das Thema. Trotzdem erzähle ich das alles mit, weil, einerseits denke ich, man muss den Begriff Deutsch erstmal viel weiter fassen, als wir es vielleicht so im Alltag tun. Also natürlich gibt es Deutsche, deren Großeltern in der Türkei leben oder die eine andere Sprache zu Hause haben oder eine andere Religion haben. Das ist aber eigentlich nur so der zweite Schritt. Der erste Schritt ist einfach, so meine Welt zu erzählen, die ich kenne. Und dann spielt das natürlich alles so mit rein. Ich hätte aber das Gefühl, jetzt auch bei den ganzen Rezensionen, dass diese Herkunft und die Migrationsgeschichte des Vaters auch gar nicht so eine, also sie spielt in dem Roman oder in der Rezeption, sage ich mal, wird sie so gelesen, wie ich sie da reingetan habe. Also es wird plötzlich nicht viel größer, als es im Roman ist. Es ist nicht plötzlich eine Geschichte eines Gastarbeiters und wie er sich in Deutschland zurechtgefunden hat oder so, sondern es ist eine Vater-Tochter-Geschichte und ganz viele Leute sagen, ja, mein Vater kommt zwar überhaupt nicht aus der Türkei, aber ich kenne diese Wortlosigkeit oder ich kenne diese Sprachlosigkeit.
Ja.
Also es wird schon so verstanden, wie ich es auch versucht habe zu machen.
Ja, das gefällt mir auch an dem Buch, dass es so eine gewisse Beiläufigkeit hat mit der Biografie und auch mit der Gastarbeiterbiografie. Man kann es natürlich auch anders machen und da spricht überhaupt nichts dagegen. Aber wenn Rüdiger zum Beispiel ein Buch über seinen Vater schreiben würde, dann wird er ja auch nicht ausklammern, was der arbeitet, wo der herkommt, was der gemacht hat, irgendwie, was er in seiner Jugend gemacht hat oder so. Das sind halt einfach, das sind halt auch notwendige Details, die so eine Erzählung einfach auch bereichern und natürlich auch für das Verständnis der Person und der Biografien beitragen. Kann man natürlich auch weglassen, aber in dem Fall erscheint es mir halt einfach auch, wie gesagt, beiläufig bis natürlich. Ich sehe da jetzt auch, aber ich meine, was weiß ich, sehe da jetzt auch nicht den großen Migrationseinwanderer-Roman, sondern es geht tatsächlich, um ein Vater-Tochter-Verhältnis, aber du schließt es halt auch nicht aus. Das finde ich ganz gut.
Aber die Gefahr
es wirkt so, als würdest du gar nicht den großen Kopf drum machen, wie sehr das in Vordergrund tritt, das Türkische. Aber korrigiere mich gern.
Nee, mache ich auch nicht tatsächlich. Auch bei den Kolumnen damals nicht. Trotzdem hatte ich das Gefühl, das kriegt plötzlich so ein Übergewicht.
Ja. Aber jetzt eben nicht in der Rezension.
Ja, jetzt zum Glück nicht. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass ich das auch selber irgendwie nicht mehr so, wie soll ich sagen, dass ich selber nicht mehr so mit hadere. Also ich mache mir nicht mehr so viel Gedanken, wird das denn so gelesen oder wird das jetzt so einsortiert im Bücherregal oder landet es in der Buchhandlung unter Romanen aus fremden Ländern oder so. Also irgendwie habe ich mich...
Migrationsromane.
Ja, ich bin damit selber so mehr irgendwie in Frieden mit mir selbst und das strahlt vielleicht auch auf den Text aus.
Ja, das, also ich lese es so. Vielleicht ist es aber auch so, dass wir jetzt ein bisschen weiter sind und nicht alles immer in diese Migrationsdings einordnen müssen irgendwie. Vielleicht ist da das Feuilleton auch so ein bisschen, nimmt es mehr als gegeben hin und achtet dann wieder auf andere Dinge auch mehr. Vielleicht auch nicht.
Ich habe das Gefühl, dass gerade das Feuilleton so manchmal hinterherhängt. Also ich habe das Gefühl, die Berichterstattung, also das, was berichtet wird, ist meistens, ich möchte jetzt niemandem zu nahe drehen, manchmal viel fortschrittlicher als die Leute, die das berichten.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Ja. Also die du würdest also schon noch sagen, dass es einen großen, Fokus darauf gibt, oder dass Romane vielleicht auch sogar unter Vertrag genommen werden, wegen diesen Hintergrund und wegen diesen Migrationsgeschichten weil ich habe nämlich den Eindruck, dass das jetzt ein bisschen selbstverständlicher gesehen wird.
Ja, es gibt Milieus, da wird es ganz selbstverständlich gesehen. Und es gibt halt Milieus, da muss ich wirklich nochmal so bei Adam und Eva anfangen, habe ich das Gefühl. Also auch bei Lesungen, je nachdem, wer da moderiert oder wer da im Publikum ist.
Stört sich, wenn du ständig was zu deinem türkischen, zu deiner türkischen Familie oder zu deinem türkischen Hintergrund gefragt wirst in Interviews? Also hast du es über?
Nee, es kommt drauf an, in welchem Zusammenhang und vor allem auch wie gefragt wird. Also ich hänge mich gar nicht so sehr an Wörtern auf. Also wenn jetzt jemand sagt, ich habe auch bei dem Wort Gastarbeiter eine Zeit lang überlegt, kann man das nehmen oder nicht? Aber damals hießen sie so und ja, also mich stört manchmal, mich stört, wenn, ja, was stört mich? Ich glaube, wenn mit der Frage klar gemacht wird oder klar gemacht werden soll, dass es so eine Trennung plötzlich gibt zwischen wir und ihr und bei uns und bei euch und ich bin bei euch und ich gehöre nicht zu der Gruppe uns. Und wenn da so klar gemacht werden soll, das wird alles nochmal wieder so auseinandersortiert, dann stört es mich. Wenn Leute fragen, weil sie einfach so eine Neugierde haben, manchmal auch so eine ganz naive Neugierde oder manchmal auch so Fragen, wo man denkt so, hallo, also wo hast du denn die letzten 20 Jahre gelebt? Also manchmal gibt es so Fragen, wo man denkt so. Aber wenn die Leute irgendwie interessiert fragen und einfach auch so wissen wollen, dann bin ich eigentlich immer auch sehr freundlich und erkläre auch nochmal ganz von Anfang an, wie das war.
Ich glaube ja auch in der asiatischen Community, also zumindest was halt so journalistisch nach außen dran, gab es ja auch mal kurz die Diskussion vor ein, zwei Jahren, ist es überhaupt okay zu fragen, wo kommst du denn her? Weil die Frage natürlich impliziert, okay, du kommst nicht von hier, weil du schaust ja anders aus. Und das haben viele auch schon so als Affront empfunden. Mhm. Also da geht es um ein paar junge Journalistinnen, die das gesagt haben. Ist das auch was denkst du, ist das schon zu viel Neugier oder ist das dir schon zu viel Schlüsse gezogen? So eine Frage?
Ich bin schon lange nicht mehr gefragt worden. Ich kann aber auch die Empörung verstehen, ich kann auch die Wut verstehen, ich kann auch die Frustration verstehen, dass Leute sagen so, wann ist denn jetzt endlich mal gut? Ich glaube, das ist immer so eine Gratwanderung. Also wer fragt und mit welcher Absicht wird gefragt? Wenn es so vordergründig ist, wenn es das allererste ist, was die Leute wissen wollen, bevor man irgendwie, was machst du denn und was arbeitest du oder wofür interessierst du dich und was magst du und wer bist du? Ich finde, dann kann das irgendwann mal kommen. Aber wenn Leute das brauchen, um überhaupt einzusortieren, ob sie jetzt mit dir weiter ins Gespräch kommen oder nicht, oder ob das, dann habe ich, das ist immer unangenehm.
Welche Art von Syntax sie benutzen mit dir. Ja, das war auch der Konsens damals. Es geht gar nicht um die Frage an sich, sondern eher in welche Priorität genießt sie, welche Hierarchie, wer fragt sie wann, Kontext quasi. Das war so der Ding. Aber eigentlich wollen wir auch mit dir über das Buch reden.
Zumal, ganz kurz noch, zumal du ja auch antworten musst, ich komme aus Schwäbisch Gmünd und das ist natürlich schon auch eine harte Bürde.
Ja, also ich meine jetzt
Ich war noch nie in Schwäbisch Gmünd. Wie ist es?
Ja, ich meine, ich komme daher, aber ich bin ja jetzt eigentlich, wobei ich lese da jetzt demnächst.
Ah, oh.
Homecoming.
Ja, im größten Saal.
Der Stadt.
Der Stadt.
Oh, kommt deine Familie?
Meine Familie kommt und die bringt alle mit, haben sie gesagt.
Krass.
Und es gibt auch was zu essen.
Du, wenn der Roman ganz autobiografisch ist, was du ja andeutetest, ist es da, gibt es da Befindlichkeiten dann in der Familie, gerade bei so einer Lesung? Weil ich habe das selber schon erlebt, dass ich halt auch, meine Bücher sind jetzt nicht so autobiografisch, aber natürlich sind auch Sachen drin und dass ich dann teilweise Sachen lese und denke, ach, ist jetzt eigentlich, das fühlt sich jetzt gerade nicht so gut an.
Jetzt bei diesem Roman, ich hätte beim Vorgängerroman, da beschreibe ich so eine Szene im Schulbus, wo die Heldin von Jungs so auf der letzten Reihe so angepöbelt wird und die sagen, ah, es stinkt hier und scheiße, dass man die Fenster nicht aufmachen kann und sie weiß schon, dass sie gemeint ist. Da habe ich gelesen auch und da waren Jungs dabei, die ich so vor Augen hatte oder Männer inzwischen, die damals als Jungs im Bus mit mir gefahren sind und die ich beim Schreiben so gedacht habe und dann saßen die im Publikum und dachte ich so, was hast du dir eigentlich dabei gedacht, diese Stelle auszusuchen?
Ach, die waren dann wirklich da?
Ja, und ich weiß aber auch gar nicht, ob die sich angesprochen gefühlt haben oder nicht oder ob die sich erinnert haben, ja, das waren wir, die Jungs aus der letzten Reihe oder nicht. Aber ich dachte, sei es drum.
Ja, schon zu spät. Das kann man ja mit voller Brust dann auch vorlesen, finde ich. Ich meinte eher so, also ich meinte eher sowas, wenn du gerade was Familiäres, was natürlich auch was Intimes hat, was man vielleicht nicht immer, die Betroffenen vielleicht nicht immer wollen, dass es andere auch mitbekommen, ob es da was gibt. Also.
Nee, ich habe eigentlich auch wirklich, also es ist ein sehr intimes, ein sehr persönliches Buch und trotzdem habe ich das Gefühl, es ist nichts drin, was einem oder auch als Vaterfigur unangenehm sein müsste. Ich habe es tatsächlich auch meinen Eltern zu lesen gegeben. Da war es eigentlich schon auch schon gesetzt. Also wirklich, da ging es nur noch um, wo kommt der Absatz, wohin. Und, und mein Vater, erst als es eigentlich schon in Druck ging, also eigentlich hätte er gar kein, wenn er Einwände gehabt hätte, wäre es eigentlich auch schon zu spät gewesen. Aber ich hatte irgendwie ein gutes Gefühl und ich wusste auch die ganze Zeit, er wird jetzt nicht sagen, du auf Seite 22 oder so, sondern Ich hatte die ganze Zeit wirklich ein ganz ruhiges Gefühl, dass der das alles gut findet.
Ich habe das beim Lesen natürlich mitgedacht, wie der das finden würde. Also ich wusste ja gar nicht, weiß ja nichts über deinen Vater. Ich weiß nicht, wie nah ist es, wie autobiografisch ist es, lebt er noch, liest er das überhaupt? Aber trotzdem habe ich so mitgedacht, wie so seine Reaktion sein könnte. Und dann habe ich, mein Resümee war am Ende doch, da gibt es nicht so viel, wo man sich missverstanden fühlen könnte, finde ich.
Ja, ich habe es auch gar nicht geschrieben aus einem,
revanchistischen.
Ja, oder irgendwie, dass da mal was geklärt werden muss oder so, sondern es ist so ein Versuch, soll ich mal kurz sagen, worum es geht?
Ja, gerne.
Ich wollte gerade sagen, die ganze Zeit haben wir noch nicht gesagt, worum es eigentlich geht.
Also es ist, erwachsene Tochter fährt zum Vater, die Mutter ist verreist und die Mutter ist, also es ist wichtig, dass die Mutter verreist ist, weil die ist jemand, die ist sehr laut und sehr dominant und nimmt auch so sehr viel Raum ein und die ist jetzt mal nicht da und jetzt fährt die Tochter zum Vater für ein Wochenende und fragt sich halt, ja, können wir mal wieder so sein wie früher, als ich klein war, als wir so ganz eng waren, auch körperlich ganz eng und viel gekuschelt und geschmust und das wurde halt immer weniger und dieses körperlich Nahe ist so verschwunden und an seine Stelle ist aber auch nichts getreten, also die sind so ein bisschen sprachlos miteinander und wissen nicht und es ist auch nichts vorgefallen, es ist auch nichts passiert. Es gibt auch keinen Grund und sie versteht es nicht und sagt, jetzt fahre ich da mal hin. Und sie schleichen aber eigentlich diese 4 Tage so umeinander rum und versuchen, einander nahe zu sein und miteinander irgendwie ins Gespräch zu kommen. Aber es ging noch nie und es geht halt auch nicht so richtig gut. Und und es ist jetzt auch nicht so, dass der Vater der ist, der jetzt stumm wäre und nicht sprechen will, sondern die Tochter ist, obwohl sie Journalistin ist in dem Roman, auch jemand, der mit dem Vater gar nicht ins Gespräch kommen kann und ich wollte so ein bisschen aufzeigen, wie das ist, wenn man eigentlich gern möchte und eigentlich auch viel füreinander empfindet, aber nicht so richtig weiß, wie und da gibt es gar keinen Schuldigen in dieser Beziehung, sondern sie sind beide, können es vielleicht mit anderen ganz, ganz gut, also da gibt es so eine Szene, da kommt ein Freund oder ein Bekannter zu Besuch, da ist der Vater ganz redselig und die Tochter kann mit dem anderen auch, aber wenn die beiden wieder zusammen sind, stockt es wieder so.
Das ist auch keine monströse Vaterfigur, das muss man auch sagen.
Überhaupt nicht, es ist auch gar keine Vaterfigur, die da irgendwie zum Thron gestoßen werden muss oder so eine Konfliktreihe, sondern es ist eher so, wie können wir einander sagen, dass wir uns lieb haben, ohne dass wir es sagen müssen.
Ja.
Das, ich lese gerade ein Buch, was mir Rüdiger geschenkt hat, was ich selber schon auf meiner Shortlist hatte, aber auch Grund von, was doch ein schweres Thema ist, irgendwie nicht so ganz herangetraut habe. Jetzt lese ich es gerade, Michelle Sauner, Crying at Age Mart heißt es, wo sie quasi sich an ihre, ein bisschen also an ihre Biografie, aber auch an ihre verstorbene Mutter, ist an Krebs gestorben, erinnert und mit der sie hat auch, ja, so ein bisschen wortloses Verhältnis hat. Und da ist der gemeinsame Nenner, ist halt tatsächlich, also auch in der Erinnerung, des Kochen.
Mhm.
Es gibt in deinem Buch, da steht auch, gibt es auch den Satz, Kochen und Essen hält uns zusammen. Aber ich finde, das ist nicht das Einzige. Also was hält die beiden denn zusammen oder was ersetzt die Sprache, wenn sie irgendwie über Sprache nicht zusammenfinden? Sie ist ja auch viel in seiner Werkstatt. Ich glaube, ist er Polsterer, kann man das, heißt das, ist der richtige Begriff? Also was ersetzt dann die Sprache, wenn man über die Sprache nicht so zusammenfindet?
Also ich glaube, als sie klein war, war es so ein bisschen dieses wir beide gegen Mama. Also die Mama ist auch so die Mama für den Vater. Das
kommt ganz gut rüber.
Kann man sich ja vorstellen.
Also so
ja.
Diese erziehende Mama und die beiden, die halt die beiden Quatschköpfe in der Familie. Und aber auch so dieses gemeinsam einfach irgendwas machen. Also einfach so beisammenstehen. Sie steht dabei eben in der Werkstatt und versucht ihm irgendwie zu helfen und irgendwas zu machen. Dieses Zusammenkochen. Und ja, also ich glaube, Essen und Kochen, das ist also auch bei uns in der Familie etwas, was, wenn man reinkommt, hast du gegessen, hast du Hunger. Also es wird auch nicht gefragt, sondern es wird immer erstmal gegessen. Und ohne Essen. Meine Mutter fragte auch immer, wenn ich von Freunden kam, und hast du was gegessen? Haben die was zu essen gemacht? Hast du was gegessen? Was? Die haben nichts zu essen gemacht? Und dann, also das ist das Allerwichtigste. Und dieses Essen zubereiten und die ganze Zeit miteinander in der Küche sein und ja, dieses Beieinander sein und beieinander machen. Und auch wenn ich jetzt heute nach Hause zu meinen Eltern fahre, wir haben also nie Pläne, wir unternehmen auch nichts, wir fahren auch nirgends hin und wir besichtigen nichts, sondern wir sind dann halt in der Küche und machen Salat. Also auch jetzt kein großes Essen, aber man macht halt immer zusammen Haushalt.
Hm.
Mein Mann findet das ein bisschen strange.
Also ihr hängt ab, aber macht währenddessen Haushalt und Essen.
Ja, es wird halt immer gekocht und es wird gegessen und dann wird wieder gegessen und dann, was wollen wir heute Abend machen? Und dann wird irgendwas aus der Gefriertruhe geholt und aber man würde jetzt keinen auch, Ausflug machen.
Das hat mir auch in dem Buch gefallen. Es ist immer auch was da in der Gefriertruhe.
Es ist immer vorbereitet. Was da. Ja.
Die verschiedensten Sachen sind auch eingefroren, vorrätig. Ja.
Es gibt so eine Szene.
Also selber eingefroren, ja.
Entschuldigung.
Ja, nee, schon fertig.
Es gibt so eine Szene gegen Ende des Buches, wo sie ihm die Haare schneidet oder rasiert. Das habe ich fast als den intimsten Moment des Buches dann gesehen. Also so ist es auch gedacht, oder? Also näher kommt sie
genau,
dann auch
also
nicht mehr.
Näher.
Oder?
Also einfach mal so die Hand nehmen, das geht nicht, aber in die Haare schneiden und ihn dann berühren, das geht schon, weil da macht man ja was. Aber einfach mal zusammen auf dem Sofa sitzen und mal so den Arm um den anderen legen, das ist schon zu viel. Und das ist tatsächlich der Moment, wo sie sich körperlich am nächsten kommen, aber an der Sprache merkt man, also er sagt dann so, oh, pass auf, mach nicht zu kurz und ach nee. Und also man hält sich sprachlich auf Distanz, aber das ist so körperlich das Nächste, was, oder das, ja, das Naheste, was geht.
Ja, es ist ja fast quasi Hausarbeit in dem Fall halt im Körper.
Genau.
Ja.
Ich finde, was mir an dem Buch auch sehr gut gefällt, ist eben dieses Vorwurfslose. Ne? Also es gibt ja Vorwürfe, die man sicher auch dem Vater machen könnte oder auch dieser Vätergeneration oder vielleicht, also man kann sich auch an einem Frauenbild was finden, was da nicht, was man nicht ganz so zeitgemäß ist. Und der Kai, glaube ich, der Partner oder Ex-Partner von der Protagonistin in dem Buch, der sagt, du machst es dir zu einfach mit deinem Vater.
Mhm.
Und das ist, ich laviere da manchmal so Zwischenpositionen. Ich sage auch manchmal, man macht seinen Eltern zu einfach. Also weil man auch natürlich aus egoistischen Gründen, weil man natürlich auch deren Liebe und Schirmherrschaft auch natürlich im Alter nochmal irgendwie braucht und weil es natürlich auch einfacher ist, harmonisch zu leben und zu lieben. Aber manchmal ist natürlich gerade dieses, dieses Verzeihende, dieses Wohlwollende und dieses Vorwurfslose auch was ganz Schönes und auch ein Luxus, den man sich leistet. Meine Tante hat mal zu mir gesagt, und ich finde meinen Opa auf der Seite, von der meine Tante kommt, nicht so prima. Und die hat mal zu mir gesagt, ich leiste mir mittlerweile den Luxus, meinen Vater einfach zu mögen. Mhm. Und das ist ein Satz, den mich verfolgt. Und ich finde, der, wie gesagt, ich unterstelle dir gar nicht, dass du da nichts findest oder nichts finden kannst, aber das hat was, fast was beschwingt Vorwurfsloses, dieses Buch, ohne dass es dadurch irgendwie zu seicht wird. Ich finde, also würdest du das auch sagen, dass es vorwurfslos ist?
Ja, unbedingt. Also ich wollte auch gar keinen Vorwurf. Ich will auch nicht irgendwie werten oder sagen, der hat das, hätte er damals so und hätte sie damals auch, so. Das
ist noch besser sogar.
Weil ich glaube, wir sind ja alle, wie wir sind. Und sie ist ja auch nicht, also sie ist jetzt auch nicht, ich wollte auch nicht, dass da irgendwie eine Lösung am Ende, also sie fährt dahin, löst das Problem und fährt zurück. Das ist überhaupt nicht meine Art.
Glaubst du denn, jetzt kommt mir doch noch eine Frage, glaubst du denn, dass deinem Vater oder dem Vater in dem Buch von der IPEC das überhaupt auffällt, das Problem, dass nicht miteinander geredet wird oder eine Sprache verloren gegangen ist oder nicht gefunden wird, eine neue?
Vielleicht. Aber ich wollte damit eigentlich, ich wollte gar nicht, also ich hatte so ein bisschen Sorge, dass man beim Lesen denkt, da ist irgendwas passiert und jetzt finden wir heraus, was, also dass man so ein bisschen so eine offene Vergangenheit
genau.
Suche. Und das wollte aber ich so ein bisschen verhindern. Aber ich will auch gar nicht so wahnsinnig da so tief da reingraben oder irgendwelche, was hätte denn gewesen sein können und was hat denn dazu, sondern ich möchte dieses, also mir ist so die Stimmung und die Atmosphäre ganz wichtig, dieses, die stehen beisammen und sie mögen sich und wieso können sie nicht, wieso reicht es nur so zum, ich gebe dir was und du nimmst es mir aus der Hand oder ich schieb dir den Teller näher und,
ja.
Und das ist alles. Also dieses Gefühl, also ich möchte so eine Situation beschreiben, ich möchte gar nicht, das Warum interessiert mich eigentlich gar nicht so sehr.
Hm. Hm. Das hat auch, das ist ja auch eine stilistische Entscheidung, finde ich. Also das ist, oder? Das ist ja auch, das macht ja auch was, so, das ändert ja auch dadurch, der Roman ist auch anders geschrieben, dadurch, dass dich manche Sachen gar nicht so interessieren oder du nicht so in die Tiefe bohren willst oder das nicht so sezierend machst irgendwie. Dadurch hat der Roman ja auch eine andere Sprache, oder?
Ja, also ich lese auch so. Also Dinge, die ich gerne lese, sind auch so geschrieben, dass mir geht's nicht. Also ich lese Romane und finde die großartig und weiß hinterher nicht mehr, worum es ging. Oder ich weiß auch nicht, ob die Reise, die sie dir gemeinsam angetreten haben, ob sie da jemals ankommen oder wo die nochmal hinfahren. Also dieses Was interessiert mich manchmal gar nicht. Ich lese auch ganz, also so hin und her. Ich kann sagen, ich fange an, dann lese ich in der Mitte weiter, dann gehe ich nochmal zurück. Dann gibt es so Stellen, die ich immer wieder lese. Also das ist eher so ein sich aufhalten in dem Text. Und das funktioniert nicht, wenn man irgendwie am Plot interessiert ist.
Das ist ein super, das finde ich ein super Ansatz. Das fasziniert mich sehr, weil ich lese natürlich nur so super chronologisch. Ich kann und wenn ich dann nicht weiterkomme irgendwie, dann traue ich mich auch nicht, was zu überspringen, sondern breche lieber das Buch ab. Ich hänge so sklavisch an diesem mir beigebrachten chronologischen Lesen, als gäbe es überhaupt keine andere Möglichkeit. Und es ist echt gut, dass jemand mal sagt, ich möchte mich aufhalten in dem Text. Und ich finde, das ist ein Text, der das ermöglicht, der das vereinfacht auch, weil du kannst auch, klar, ich möchte jetzt niemand abraten, das Buch von vorne bis hinten zu lesen, aber du kannst auch irgendwie später in eine Szene mal einsteigen. Dann bist du halt irgendwie an Tag 3 dieses verlängerten Wochenendes, an dem IPEC da bei ihrem Vater ist. Und du wirst da trotzdem was mitnehmen und könntest trotzdem aber wieder vorne springen und dann auch was mitnehmen. Und es würde sich trotzdem ein stimmiges Gesamtbild ergeben, weil es ja natürlich jetzt auch nicht irgendwie ein großer Plot-Twist kommt jetzt irgendwie.
Nee, es passiert eigentlich überhaupt nichts. Und deshalb glaube ich auch die Kürze. Also ich hatte echt Sorge, dass der Verlag sagt, also das ist jetzt im Buch, ist es wie viel? 101 oder so?
104.
Also großzügiger sein, ja, genau. Ich dachte echt, dass Jörg Sundermeier sagt dann so, also na, 150 sollte es schon haben oder 160. Und hat sie zum Glück, aber also Christine Lister und Jörg Sundermeier sind die Verleger vom Verbrecherverlag, VerlegerInnen, hat die gar nicht interessiert. Aber ich dachte, wenn ich jetzt nochmal 40 Seiten dazu schreibe, dann kann ich eigentlich nur noch irgendwie in der Mitte, ich kann halt das Gleiche, die Kreisen umeinander nochmal erzählen. Aber es hätte nichts gegeben, was ich noch hätte hinzufügen können oder was es noch ergänzt hätte. Deshalb, im Grunde ist es fast egal, welche Szene man sich da rausnimmt. Es gibt gar keine Fortentwicklung in dem Sinn. Da hast du eigentlich recht. Also man Man kriegt so mit, wie sind die miteinander?
Das habe ich nicht gesagt, nur gesagt, es gibt keine Plot-Twists.
Nee, aber es gibt auch nicht.
Verstehen die beiden sich am Ende des Wochenendes besser als vorher?
Also sie hat, glaube ich, am Ende begriffen, okay, es ist, wie es ist. Und wir kommen einander nicht näher durch Sprache und wir brauchen es auch nicht. Und sie spricht sehr viele Sprachen, sie hat Sprachen studiert und sie merkt, all diese Vokabeln, die ich mir da angesammelt habe und alles, was ich da gelernt habe, ist, also je, so viele Wörter, wie ich kann, ich brauche die gar nicht. Und wenn man sich so nah sein kann und das irgendwie einander vermitteln kann, dann braucht man die Worte nicht. Man muss sich nicht sagen, ich liebe dich, wenn. Und sie, ja, sie, ich glaube, sie spürt es und sie hofft, dass er es auch spürt, aber sie fragt ihn nicht. Und ich mag auch Dinge nicht, die immer so, also dieses immer Ausgesprochene ist mir auch manchmal so ein bisschen zu plump.
Hm. Und sie hat ja auch für sich, also es geht ja nicht nur um die beiden, es geht ja auch um Erkenntnisgewinn bei ihr. Also ich habe das so gelesen auch, dass sie ist sich ihre Bedürfnisse klarer. Gegen Ende sagt sie, ich will Nähe, ich will Vaternähe. Mhm. Und das kann man nicht klarer aussprechen und nicht klarer hinschreiben da. Aber das ist ja auch was, das ist vielleicht schon die Evolution, die sie dann so durchmacht, oder? Dass sie jetzt eigentlich ganz klar ist, was sie von diesem Wochenende wollte oder jetzt will am Ende. Und, oder vielleicht auch in Zukunft will, bei zukünftigen Begegnungen. Oder war ihr das schon vorher klar?
Nee, also ich finde auch, es ist schon, also insofern ist schon eine Entwicklung da, dass sie weiß, was wünscht sie sich eigentlich und wie kann sie das kriegen und was braucht sie, damit sie das kriegen kann und was braucht sie nicht, nämlich die Sprache braucht sie dazu nicht. Ich glaube, sie hat schon für sich begriffen,
ja,
dass jetzt was anders ist.
Na, und sie hat ja auch sie hat es ja getan, sie hat ja den Versuch unternommen, sie ist ja 3-4 Tage hingefahren und hat geguckt, ob was passiert. So, und ich lese am Ende auch ein, vielleicht ein bisschen zufrieden sein mit dem, was man hat.
Ja, und ja.
Oder?
Ja, ich habe gerade überlegt.
Ich habe in einer Kritik gelesen, dass so Natsumata als Zeichen dafür, dass wie das Verhältnis der beiden zueinander ist, dass der Vater schenkt Ipek am Ende ein paar Weintrauben. Das war mir schon zu viel, da sowas reinzuinterpretieren. Mm. Das hätte der bei jeder anderen Gelegenheit auch gemacht, glaube ich. Mm. Der bringt halt Weintrauben.
Ja, das ist halt so dieses, genau, man so ein Teller Obst. Und das ist halt schon, das bedeutet eben schon ganz, das bedeutet auch nichts, aber es ist so, das ist halt so, wie jemand seine Zuneigung zeigt, der halt seine Zuneigung zeigt durch solche Gesten.
Genau.
Ja, und die kann man annehmen oder auch nicht, finde ich. Das ist auch so ein bisschen die Magie des Buches, dass man, man kann vieles, was der Vater macht, als Zuneigungsversuche werten.
Mhm.
Man kann sich aber auch denken, na gut, macht er halt immer so. Oder so ist, oder er macht halt, es gibt ja diesen alten Ausdruck, so seinen Stiefel durchziehen.
Mhm.
Das macht er schon, aber in seinem Stiefel durchziehen, da kann man auch was reinlesen. Und das hat auch was, naja, ich komme immer wieder auf dieses Wort, so eine charmante Beiläufigkeit von allen, dass man letztlich hat es, also ich kann da auch so ein buddhistisches Sein lassen dann irgendwie letztlich ganz, ganz gut drin lesen, ne? Dass beide sich dann, letztlich ist es ja immer ein Spiel der Erwartungen bei Familienmitgliedern und dann mit Erwartungen fährt sie dahin und der Vater hat sicher auch Erwartungen und es ist ja auch eine seltsame Situation, weil die Mutter jetzt nicht dabei ist, aber am Ende bleiben vielleicht, selbst wenn die Leute unter ihren Erwartungen bleiben, geht es wahrscheinlich beiden besser, weil es nicht um diese Erwartungen geht, sondern einfach nur um das Zusammensein, um den Moment. Und das ist eigentlich eine zutiefst zen-buddhistische Erkenntnis, dass das wichtig war, als das, was man sich eigentlich vielleicht versprochen hat oder wollte.
Ja, also mir geht immer so dieser Satz durch den Kopf, wenn Eltern zu ihren Kindern sagen, du kannst immer zu mir kommen, wenn du Schwierigkeiten hast oder du kannst mir alles erzählen. Und ich glaube, allein das ist schon überflüssig. Also wenn ein Kind weiß, es kann seinen Eltern alles erzählen, dann braucht es diese Aufforderung nicht. Und ich finde, wenn man das ist jetzt vielleicht sehr streng jetzt gedacht, aber also meine Mutter hat das nie zu mir gesagt.
Hm.
Mein Vater schon gar nicht. Aber trotzdem wusste ich, es ist okay, wie ich bin und die nehmen mich, wie ich bin. Und ich fühle mich hier geborgen, ohne dass mir jemand jemals gesagt hätte, ich liebe dich. Und deshalb ist Sprache manchmal auch so ein bisschen, ja, überflüssig.
Hm. Auch da, glaube ich, ist ein bisschen, das hängt vom Kontext ab.
Sagt ihr die Autorin? Hören Sie die Autoren, die Lekünen gehören, die Jason. Sprache ist überflüssig.
Vielleicht auch.
Hast du nicht auch Sprachen studiert?
Ja. Und vielleicht auch von den Bedürfnissen des Gegenübers, würde ich jetzt mal sagen.
Ist dir das Buch eigentlich leicht aus der Feder geflossen?
Ja, mir fließt alles tatsächlich leicht aus der Fleder.
Moment, ich erinnere mich an eine E-Mail, die du mir noch nicht geschrieben hast. Ich sitze hier, mir fällt nichts ein.
Ja, das sind so die gedachten Sachen. Eben. Also die theoretischen Sachen, die, wo ich was reinstecken will, die, das ist sehr viel Arbeit. Das geht hin und her, hin und her, hin und her. Also gerade diese 10-8 Texte für die Zeit, die ich dann mit der Redakteur oder mit meiner Freundin und auch Journalistin und Schriftstellerin Elisabeth Wellershaus zusammenschreibe. Was heißt zusammen? Also die gibt mir das immer wieder zurück. Und die hat einen sehr guten Blick, wo es nicht stimmt. Und dann sagt die immer, also hier, das meinst du doch so und so und so. Und dann, das ist aber wirklich eine Qual und sehr viel Arbeit. Aber da habe ich irgendwie auch so eine Intention oder so ein etwas, was ich vermitteln will. Und hier, das ist tatsächlich das empfinde ich nicht als Arbeit. Ich empfinde das Recherchieren als Arbeit. Ich empfinde auch Dinge nachlesen und so und sich ganz sicher sein, ob die Zahlen stimmen. Das ist Arbeit. Aber jetzt so schreiben, wie ich schreibe, so meine privaten oder meine Romantexte, die empfinde ich nicht als Arbeit.
Es hat auch was Jazziges, finde ich. Also beim Jazz, die Musiker sind top, ne? Oder MusikerInnen sind top, die können, die verstehen ihr Handwerk. Und wenn man die immer so ein bisschen lässt auch, und was ihnen auch ein bisschen was ihnen Spaß macht, dann kommen damit unter auch ganz großartige Sachen raus. So habe ich so ein bisschen gesehen. Ich habe so ein bisschen, ich sehe es so ein bisschen aus eine, es hat was Lockeres irgendwie.
Ja, das Leute lassen. Und dieses Lassen, also ich denke, dass ich jetzt nicht besser schreibe als früher, aber ich konnte mich früher nicht lassen. Ich dachte, so schreibt man nicht. Ich dachte, Autoren haben einen Plan, die haben irgendwie einen Plot, die haben eine Chronologie im Kopf, die haben Kapitel.
Struktur.
Ja, also all das sind so Wörter, die verstehe ich auch nicht, ja. Also Handlung. Ja. Und Struktur und ich verstehe das immer nicht, was das ist. Und ich dachte immer, es ist falsch, wie ich es mache, ist falsch. Das ist immer viel zu, ja, ich mache das halt, weil ich es so mache, aber eigentlich. Und jetzt, wo ich jetzt auch durch diese Nominierung, also man soll ja so auf so Dinge von außen nicht so allzu viel Wert, den Dingen nicht so viel Wert beimessen, aber ich habe jetzt das Gefühl, ich kann jetzt das machen, wie ich es mache. Also ich kann es jetzt auch so laufen lassen und ich kann mein Schreiben lassen, wie es ist, ohne immer zu denken, das ist nicht richtig und andere machen es besser oder andere machen es richtig oder andere Autoren machen so und so und so und richtige Autoren machen so, sondern nein, ich kann mich darauf verlassen, dass das schon okay wird.
Entschuldigung.
Aber ich meine, du kannst ja trotzdem, also es ist ja immer mehr möglich. Also ich zum Beispiel, schreibe ein Buch so und dann schreibe ich das andere anders. Also
ja?
Kannst ja auch ein Buch mit Handlung schreiben als nächstes, wenn dir das kann ja sein. Das bist ja nicht am Ende deiner Inspirations, deiner Arbeit, deines Schaffens, deiner Muse. Das kann sich ja, du kannst ja jetzt 5 solche Bücher schreiben und dann kannst du sagen, ja, okay, jetzt reicht's mal mit den Freeformen. Jetzt schreibe ich mal, jetzt schreibe ich mal einen Historikroman in 14 Kapiteln, wo ich bei jedem genau weiß, worin sie münden.
Das habe ich mich schon gefragt, ob ich so einen Liebesroman schreiben könnte oder irgendwie was komplett anderes. Aber dafür mache ich halt irgendwie die journalistischen Sachen. Also das sind oft so Auftragsarbeiten, da gibt dir immer das Thema vor und da muss ich halt. Und das Romanschreiben ist für mich was anderes. Das ist, ich sage immer so, das ist für mich, das ist natürlich Quatsch, natürlich ist es nicht für mich, aber das ist eine andere Art von Schreiben als etwas mit so einer Vorgabe. Aber ich möchte tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich es tatsächlich mache, aber ich möchte das nächste, ich würde gern so einen Comic machen. Ich hadere aber gerade wieder, ob das mit dem Zeichnen, ob ich das tatsächlich kapiere, also wann, wie viele Bilder und was erzählt man im Bild und was im Text. Aber ich habe jetzt gerade von Rose Chast, kennt ihr die? Das ist Karikaturistin oder Cartoonistin beim New Yorker und ich finde, die hat so einen ganz coolen, zynischen Humor. Ich mag auch ihre Zeichnungen gerne. Und die hat jetzt, oder schon länger, ein Buch veröffentlicht über das Sterben ihrer Eltern tatsächlich. Und das sind Zeichnungen, das ist aber ganz viel Text, das sind Fotos und das ist eine ganz tolle Mischung. Und auf sowas hätte ich echt große Lust. Ich habe auch schon so Zeichnungen gemacht und so.
Ach, du willst selbst zeichnen?
Auch. Ja. Und dann denke ich mir, ja, genau, das nächste mache ich so. Und dann denke ich, ach ja, vielleicht doch wieder nur geschrieben, ich weiß es nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, die Form zu ändern, aber ich glaube, ich könnte nicht. Oder was mich nicht interessiert ist, ich würde jetzt nicht in Bibliotheken gehen und sagen so, okay, wie war das jetzt im 16. Jahrhundert?
Ja, also ich habe halt auch großen Respekt einfach vor Leuten, die das machen. Selbst so ein Dan Brown Buch, was jetzt vielleicht literarisch nicht so toll ist, aber was da an Wissen und Recherche und an Arbeit dahinter steckt. Also ich habe da sehr, sehr großen Respekt auch vor historischen Romanen. Ich bewundere das wirklich sehr. Ich lese gerade die Bücher von Hilary Mantel und das ist schon ziemlich, da muss ich meinen Hut schon sehr tief ziehen, wie man so auch ein bisschen Sprache neu erfindet, also auch eine Sprache aus der Tudor-Zeit in die Jetztzeit holt, wie man dann gleichzeitig aber so viel fundiertes historisches Wissen und dann noch in so eine lebendige Charakterdarstellung und dann noch so sehr gerissene Strukturen dann auch irgendwie mit einbringt. Das ist schon so eine sehr hohe Kunst, wo ich gar nicht weiß, wie das gehen soll irgendwie. Also klar, ich schreibe auch lieber mit weniger Rechercheaufwand, aber ich habe großen Respekt vor Leuten, die es anders machen, auf jeden Fall.
Ja, aber es ist ein anderes Interesse, glaube ich, was dich da leitet.
Ja, weiß ich nicht, ich glaube, es ist einfach viel Versessenheit auch ins Detail. Ich weiß gar nicht, das ist eine ganz andere Diskussion. Ich weiß nicht, ob man immer nach seinen Interessenslagen schreiben soll oder nicht, aber das habe ich mit mir selbst auch noch überhaupt nicht ausgemacht, das Ganze irgendwie. Ich habe dann irgendwie noch so ein altes Schriftstellerbild, wo man sagt, man muss viel kreieren und viel fantasieren, kann nicht nur aus seinem eigenen erzählen. Und dann denke ich wieder, okay, aber da ist die Fallhöhe groß, weil wenn ich das falsch mache, dann wird es unauthentisch und dann wird es vielleicht auch ein bisschen quatschig. Aber wie gesagt, da kann man ganze Grundsatzdiskussionen über Stunden füllen. Ich wollte dich zum Abschluss fragen, was du denn gerade liest.
Oh je. Ich habe manchmal so Phasen, da kann ich gar nichts lesen. Da lese ich wirklich 4 Wochen gar nichts.
Ja, das ist meine Dauerphase.
Dann lese ich 6 Sachen, jetzt lese ich gerade wieder 4, 5 Sachen gleichzeitig, aber halt wirklich auch sehr schlampig. Ich habe mir gestern von meiner Kollegin Dana Grigorce, die auch mit mir auf der Longlist war, die ich da in Hamburg kennengelernt habe, einen Roman jetzt gekauft und so ein bisschen angefangen reinzulesen, mag ihre Sprache total, ist eine ganz feine, ganz elegante Sprache und ich kenne sie ja auch, also ich höre sie dann auch sprechen, stammt aus Rumänien und die hat so einen leichten Akzent und die hat aber auch so eine Betonung in ihren Sätzen, also wie so eine Schauspielerin, aber nicht gekühlt, also ganz toll. Das heißt, die nicht sterben. Dann habe ich mir Sachen aus der Bücherei ausgeliehen, was ich auch ganz viel mache, weil man da kann dann so richtig gierig rein mit seinem Korb und sich 20 Romane ausleihen. Alles, was man irgendwie schon mal lesen wollte oder was gerade irgendwie interessant klingt, das mache ich total gern. Dann blätter ich in diesem Ross Charles Comic hin und her, dann habe ich auch auf Zugfahrten gerade immer dabei und das habe ich echt gern, das ist so ein bisschen irgendwas, was ich gerade sehr mag, das ist dann so ein bisschen auch im Zug zu Hause, dann blätter ich da rum und lese und die gleichen Stellen nochmal. So einen richtig heißen Tipp habe ich gerade gar nicht, würde mir vielleicht einfallen, wenn ich jetzt noch einen Moment länger nachdenken würde.
Oh ja, das war ich finde das Erste, was du auch gesagt hast, das klang schon nach einem Tipp.
Worum geht's da?
Bin mir noch nicht so richtig sicher. Also ich habe auch nur so ein bisschen den Klappentext gelesen. Es ist eine Frau, die aus Rumänien stammt, die hat in Paris Kunst studiert und kehrt zurück an das Haus ihrer Tante, wo sie ihre Sommer verbracht haben, irgendwie in eine Provinz in Rumänien. Und es taucht irgendwie so eine Dracula-Figur auf, wobei ich noch nicht so richtig weiß, ob die echt ist oder ob das eine, da bin ich mir nicht ganz schlüssig, wie ich das finde. Aber ich finde, also auch wieder hier dieses Wie, finde ich so toll. Also wie sie schreibt.
Mein Interesse ist geweckt, auf jeden Fall.
Ja.
Wir müssen aufhören, weil Rüdiger muss weg und wir machen eh bald einen Buchclub mit Daniela und dann sagen wir, was wir gerade so lesen. Und
gut, ja, genau. Finden, das machen wir dann. Ganz kurz noch, du bist auf Lesereise. Wo kann man dich als nächstes hören?
Am Freitag in Dortmund.
Am Freitag in Dortmund. Wo würde man die Termine zur Lesereise finden, wenn man
auf
gucken wollte?
Auf meiner Website.
Auf deiner Website. www.dilekgüngör.de. Wirklich?
Ja.
Mensch, toll.
Ja, das war's. Dilek, willst du noch was loswerden? Außer ich wollte dich auch gerade fragen, ob du noch auf eine Veranstaltung hinweisen willst, aber das wäre ja die in Dortmund dann. Und die in Schwäbisch Gmünd.
Schwäbisch Gmünd und dann Heilbronn und dann nochmal Düsseldorf und dann war es das, glaube ich, für dieses Jahr.
Klingt gut.
Wenn Corona nicht noch alles streicht.
Oh Gott, ja.
Gut, wir sehen uns spätestens morgen auf der Straße. Aber wir sehen uns im Brennerpass spätestens beim nächsten Buch.
Ja, gerne. Okay. Ja, vielen Dank.
Danke dir für deinen Besuch.
Danke.
Ja, bis bald.
Tschüss.